Diese öffentliche Bekanntgabe der Bewertung gesichert rechtsextremistisch ist ein Eingriff in die Grundrechte der AfD. Wer einem solchen Eingriff ausgesetzt wird, der muss doch zuvor erstmal rechtliches Gehör bekommen.
Was halten Sie davon, dass offenbar Journalisten vorab Kenntnis und Einsicht bekommen haben?
Das ist nicht das erste Mal, dass der Verfassungsschutz so vorgeht. Wir haben das schon ein paar Mal beobachten können. Das ist natürlich gesetzwürdig, das ist sogar strafbar. Haldenwang hat ja sogar die Auffassung vertreten, es gehöre zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes, die Umfragewerte der AfD zu senken. Das muss man sich mal vorstellen. Das halte ich für vollkommen abstrus, undemokratisch und auch rechtsstaatswidrig. Die Regierungspolitik ist gar nicht auf dem Schirm des Verfassungsschutzes.
Besorgt Sie diese Tendenz, Herr Mursik?
Natürlich ist das eine besorgniserregende Tendenz.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich sehr, dass wir heute einen hochprominenten Gast bei uns in der Sendung haben, Dietrich Mursik. Er ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Umweltrecht, habe ich mir sagen lassen, der Albert Ludwigs Universität in Freiburg. Herr Mursik, ganz herzlichen Dank, dass sich seitdem vielleicht gleich die erste Frage. Jetzt wurde die AfD, die größte Oppositionspartei von Deutschland, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz. Was haben Sie sich dabei gedacht, als Sie davon gehört haben?
Ich habe mir gedacht, das war zu erwarten. Das sagt aber nichts darüber, ob ich das für berechtigt halte. Im Gegenteil, es war für mich zu erwarten, dass diese meines Erachtens nicht fundierte Einschätzung kommen würde. Es war deshalb zu erwarten, weil der Verfassungsschutz ja schon seit einigen Jahren die AfD als Verdachtsfall beobachtet hat und in den letzten Monaten über Journalisten, die gute Kontakte zum Verfassungsschutz haben, hat durchsickern lassen, dass eine solche Hochstufung vom Verdachtsfall zum Fall der gesicherten Verfassungsfeindlichkeit erfolgen würde.
Sie sind ja auch Bürger Deutschlands. Sie sind allerdings nicht überrascht. Waren Sie empört oder hat Sie das völlig kalt gelassen?
Also mich empört es, dass der Verfassungsschutz hier offensichtlich sich instrumentalisieren lässt, um die wichtigste Oppositionspartei politisch zu diskreditieren. Der Verfassungsschutz hat ja eine vollkommen berechtigte Aufgabe. Wir haben in Deutschland nun mal in unserer jüngeren Geschichte des vergangenen Jahrhunderts die Erfahrung mit totalitären Regimen gehabt. Wir haben die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft in Deutschland gehabt. Wir haben danach die kommunistische Herrschaft in der DDR gehabt. Und wir haben erfahren müssen, was es bedeutet, wenn die Grundrechte abgeschafft werden, wenn man Meinungen nur noch äußern darf im Sinne des herrschenden Regimes und so weiter. Und deshalb war es richtig und konsequent, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der Neukonstituierung Deutschlands durch das Grundgesetz die Verfassungsgeber und diejenigen, die bei uns über Gesetze entscheiden, sich dafür entschieden haben, Vorsorge zu treffen dagegen, dass es solche totalitären Regime in Deutschland nicht wieder geben darf. Deshalb auch die Möglichkeit eines Parteiverbots in Deutschland, deshalb auch diese Institution des Verfassungsschutzes, die dazu geschaffen worden ist, Informationen zu sammeln über Bestrebungen, die möglicherweise im Untergrund oder auf geheime Weise sich vorbereiten auf einen Umsturz der Demokratie hin zu einem neuen totalitären Regime. Das soll verhindert werden. Aber der Verfassungsschutz war nie geplant als ein Instrument der jeweils herrschenden Regierung zur Bekämpfung der Opposition. Und jetzt haben wir eine Situation, in der der eigentlich berechtigte Verfassungsschutz seine Befugnisse, soweit man das beurteilen kann, ohne die Akten zu kennen, in diesem Fall ohne das angeblich vorliegende 1100-seitige Gutachten zu kennen, auf das der Verfassungsschutz seine Einschätzung der AfD stützt, also ohne diese Informationen zu haben, hat man doch den Eindruck, dass diese Einstufung als gesichert rechtsextremistisch, was eine andere Bedeutung für verfassungsfeindlich ist, dass diese Einschätzung eine politische Einschätzung ist, die nicht auf Fakten gestützt ist, welche das Urteil rechtfertigen, die AfD wolle in Deutschland Demokratie, Rechtsstaat oder Menschenwürdegarantie beseitigen.
In der kurz und knappen Erklärung des Bundesamtes für Verfassungsschutzes heißt es, dass in der Partei vorherrschende ethnisch abstimmungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar. Was ist davon zu halten, materiell gesprochen? Wir kommen nachher auf die formellen Gründe. Was halten Sie davon, inhaltlich, rein von der materiellen Begründung her?
Das ist völliger Unsinn. Also natürlich gibt es Völker, die man anhand ethnisch-kultureller Kriterien voneinander unterscheiden kann. Es gibt Deutsche, es gibt Italiener, es gibt Türken, es gibt Syrer und so weiter. Und die Menschen verstehen sich ja auch als zugehörig zu einer Gruppe, die sich durch ethnische Kriterien, also Abstammung, Sprache, Kultur und so weiter definiert. Und jemand, der kein Wort Deutsch spricht, wird sich wahrscheinlich nicht selbst als ethnisch Deutscher definieren wollen. Was der Verfassungsschutz hier macht, ist Folgendes. Er setzt fälschlich den Begriff des Volkes im ethnisch-kulturellen Sinne gleich mit dem Begriff des Staatsvolkes und wirft der AfD vor, genau das zu tun, wenn die AfD im Sinne des Volkes anhand von ethnischen Kriterien spreche, dann bedeutet es, dass es vom Staatsvolk alle ausschließen wolle, die nicht ethnisch-kulturell Deutsche sind, also beispielsweise eingebürgerte Türken. Das aber geht vollkommen vorbei an dem, was die AfD tatsächlich gemäß ihrem Programm, gemäß ihren programmatischen Stellungnahmen, auch gemäß den Äußerungen ihres politischen Personals tatsächlich will und tut. Es wäre tatsächlich verfassungsfeindlich, wenn eine Partei sagen würde, nur ethnisch Deutsche dürften Angehörige des Staatsvolkes sein, dürfen also wahlberechtigt sein und die anderen staatsbürgerlichen Rechte haben. Und alle anderen, die vielleicht schon mal eingebürgert worden sind, die wollen wir wieder ausgrenzen, rausschmeißen aus dem Staatsvolk, ausbürgern oder jedenfalls sie zu Bürgern zweiter Klasse machen. Das wäre unvereinbar mit der Menschenwürdegarantie. Es wäre auch unvereinbar mit dem Demokratieprinzip. Und eine solche Programmatik hatte das Bundesverfassungsgericht bei der NPD gesehen, als es über die Verfassungsmäßigkeit der NPD zu entscheiden hatte, und hat gesagt, die NPD vertrete einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff, der mit dem Grundgesetz unvereinbar sei. Damit war aber nicht gemeint, dass jetzt jemand überhaupt davon redet, dass es Völker im ethnisch-kulturellen Sinne gibt und die von anderen Völkern unterscheidet, sondern damit war gemeint, dass die NPD das Staatsvolk anhand von ethnischen Kriterien bestimmen wollte und alle ausbürgern wollte, die nicht ethnisch-kulturell Deutsche sind. Was der Verfassungsschutz jetzt macht, ist ein Kurzschluss. Es nimmt den Begriff des ethnisch-kulturellen Volkes aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und behauptet dann, die Verwendung dieses Begriffs sei verfassungsfeindlich. Berücksichtigt aber nicht, dass damit ein ganz bestimmtes Verständnis dieses Begriffs gemeint war, nämlich die Verbindung mit einer Zielsetzung, die ihrerseits mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, nämlich mit der Zielsetzung der NPD, eben das Staatsvolk mit dem Volk im ethnischen Sinne zur Deckung zu bringen, etwa durch Ausbürgerung von ethnisch nicht-deutschen Staatsvolkangehörigen. Das war verfassungsfeindlich. Und jetzt unterstellt der Verfassungsschutz einfach der AfD, weil sie immer wieder mal von Deutschen im ethnisch-kulturellen Sinne, also vor allen Dingen im sprachlichen Sinne, redet. Deshalb wolle sie das Gleiche programmatisch machen, programmatisch erreichen, was der Programmatik der NPD entspricht. Das ist aber falsch und das ist vollkommen unbelegt. Im Gegenteil hat die AfD ausdrücklich einen programmatischen Beschluss gefasst und veröffentlicht, in dem sie sich zum deutschen Staatsvolk im Sinne des Grundgesetzes bekennt und ausdrücklich sagt, dass alle Staatsbürger sämtliche Rechte des Staatsbürgers haben in Deutschland, ungeachtet ihrer Herkunft, ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, der Verfassungsschutz versuche aus der AfD sozusagen eine NPD 2.0 zu konstruieren, was aus Ihrer Sicht völliger Blödsinn sei. Da ist überhaupt nichts dran aus Ihrer Sicht.
So ist das. Also mir ist kein Beschluss der AfD, auch keine Äußerung eines führenden Politikers bekannt, die in diese Richtung geht. Das ist ein Konstrukt des Verfassungsschutzes.
Ich nehme an oder ich vermute, der Verfassungsschutz würde da nun entgegenhalten, ja, da gibt es diese Reden, da gibt es diese Twitter-Posts, da gibt es diese Äußerungen, die bestens dokumentiert sind auf 1100 Seiten, da seien diese, ja, diese verfassungsfeindlichen Äußerungen belegt. Was sagen Sie zu diesen Belegen? Ist da etwas dran? Reicht das für eine Einstufung als gesichert rechtsextremistisch? Was halten Sie von diesen Beweisen und Belegen?
Nun, es ist ja zunächst mal so, dass wir dieses Gutachten mit seinen 1100 Seiten nicht kennen. Das ist ja für sich genommen ein Skandal. Der Verfassungsschutz stellt hier sehr diskreditierende Bewertungen der AfD in die Öffentlichkeit, behauptet, die AfD verfolge Ziele, die sich gegen die Menschenwürdegarantie richten, bringt aber keinen einzigen Beleg dafür, sondern verweist auf ein Gutachten, das es geheim hält. Wie soll sich denn die AfD dagegen verteidigen, wenn sie dieses Gutachten nicht kennt? Es ist ja noch schlimmer, einigen Journalisten hat der Verfassungsschutz offenbar das Gutachten gesteckt, die behaupten jedenfalls, das zu haben. Aber die AfD, die Betroffene, kriegt das Gutachten nicht, jedenfalls nicht bisher. Sie muss erst mal klagen gegen etwas, was sie gar nicht kennt, um dann Akteneinsicht zu bekommen. So darf ein Rechtsstaat nicht vorgehen.
Ich wollte gerade fragen, ist das aus Ihrer Sicht, ist dieses Vorgehen überhaupt grundordnungskonform? Ist das im Sinne des Rechtsstaates Deutschland? Bewegt sich da der Verfassungsschutz außerhalb der Grundordnung?
Also der Verfassungsschutz bewegt sich außerhalb des Rechtsstaats jedenfalls verfahrensmäßig. Im Rechtsstaat ist es nicht nur üblich, sondern auch notwendig, dass jemand, der einer staatlichen belastenden Maßnahme eines staatlichen Eingriffs in seine Grundrechte ausgesetzt wird und diese öffentliche Bekanntgabe der Bewertung gesichert rechtsextremistisch ist ein Eingriff in die Grundrechte der AfD. Wer einem solchen Eingriff ausgesetzt wird, der muss doch zuvor erstmal rechtliches Gehör bekommen. Er muss doch, es müssen doch ihn, bevor sowas in die Öffentlichkeit gebracht wird, erstmal Gelegenheit gegeben werden, dazu Stellung zu nehmen und um Stellung nehmen zu können und gegebenenfalls Vorwürfe entkräften zu können, müsste doch die AfD erstmal dieses Gutachten bekommen. Also die richtige Vorgehensweise wäre gewesen, bevor man das an die große Glocke hängt, erstmal der AfD das Gutachten zu überreichen. Und ich meine, zu 1100 Seiten kann man nicht innerhalb von ein paar Tagen Stellung nehmen und sagen müssen, ja, ihr habt ja 2 Monate Zeit, euch damit zu beschäftigen und wir erwarten dann eure Stellungnahme. Und dann prüfen wir eure Einwände und werden endgültig entscheiden, ob wir bei dieser Einschätzung bleiben oder nicht. So müsste ein Rechtsstaat vorgehen. Und der Verfassungsschutz in Deutschland meint aber, für ihn gelte dieses Gebot des rechtlichen Gehörs nicht.
Was halten Sie davon, dass offenbar, wie ich gelesen habe, Journalisten vorab Kenntnis und Einsicht bekommen haben, hingegen eben, wie Sie gesagt haben, die Partei, das Opfer, der Ankläger, der Angeklagte eigentlich nicht?
Ja, das ist nicht das erste Mal, dass der Verfassungsschutz so vorgeht. Wir haben das schon ein paar Mal beobachten können. Das ist natürlich gesetzwürdig, das ist sogar strafbar. Da muss ja irgendeine Form von Geheimnisverrat begangen worden sein von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes oder des Innenministeriums. Wer das war, wissen wir nicht. Und die Betreffenden werden auch kein Interesse daran haben, das aufzuklären. Insofern kann man das immer nur als Vorwurf feststellen, dass hier etwas unter Verstoß gegen Geheimhaltungsvorschriften geleakt worden ist. Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf den Verfassungsschutz, dass so etwas passiert und lässt auch aus diesem Grunde an der Seriosität dieser Behörde doch zweifeln.
Wie beurteilen Sie den Zeitpunkt? Warum jetzt? Warum ist das sozusagen die letzte Amtshandlung von Innenministerin Nancy Faeser? Warum kommt diese große Bombe zu ihrem Amtsende?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Sie war ja nur noch geschäftsführend im Amt. Die Ampelregierung ist ja längst abgewählt und wir haben Neuwahlen gehabt. Die ne neue Bundesregierung soll nächste Woche im Bundestag gewählt werden. Also hätte es ja nahegelegen, dass Frau Faeser die Weiterverarbeitung dieses Gutachtens ihrem Nachfolger überlässt, der eigentlich dann die demokratische Legitimation dafür hat. Dass sie das jetzt noch an einem ihrer letzten Amtstage schnell gemacht hat, das erinnert fatal an die Verfassungsänderung, die die Bundestagsmehrheit des alten Bundestages noch schnell gemacht hat, bevor der neue Bundestag sich konstituieren könnte. Sie erinnern sich an diese Verfassungsänderung, mit der die Schuldenbremse aufgelockert wurde, also eine sehr weitreichende Regelung, für die es im neuen Bundestag keine Mehrheit mehr gegeben hätte. Also so zu arbeiten, das ist etwas, was zur Delegitimierung des demokratischen Systems beiträgt. Denn hier wird verstoßen gegen Legitimationsprinzipien der Demokratie. Wir haben einen neuen Bundestag gewählt im Februar und jetzt machen die alten politischen Kräfte noch schnell etwas, was eigentlich doch denen überlassen werden müsste, legitimerweise, die jetzt gerade neu gewählt worden sind. Dass Frau Faeser das jetzt im letzten Moment macht, könnte damit zu tun haben, dass sie noch schnell sozusagen Fakten schaffen wollte. Denn wenn das einmal in der Öffentlichkeit ist, kriegt man das ja so schnell nicht weg. Selbst wenn der neue Innenminister vorsichtiger agieren würde und das Gutachten, das der Verfassungsschutz jetzt ausgearbeitet hat, nochmal in der Fachabteilung des Innenministeriums überprüfen ließe. Oder wenn er zu der Ansicht gekommen wäre, es sei doch sinnvoll, zunächst mal das Ende des gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das im Augenblick noch läuft, wo die AfD geklagt hatte gegen den Verfassungsschutz, gegen die Einstufung als Verdachtsfall. Das ist ja immer noch nicht entschieden, ob die Einstufung als Verdachtsfall überhaupt rechtmäßig war. In erster und zweiter Instanz haben die Gerichte gesagt, ja, das war rechtmäßig, aber die AfD versucht ja noch, eine Revisionsentscheidung zu erlangen. Die Sache ist beim Bundesverwaltungsgericht anhängig im Augenblick. Da hätte ja der Innenminister vielleicht gesagt, na, warten wir doch mal ab, was das Bundesverwaltungsgericht sagt, dann haben wir eine bessere und zuverlässigere Grundlage. Und diese Möglichkeit hat Frau Faeser ihm jetzt genommen. Jetzt ist es mal soweit und natürlich wird jetzt der Herr Dobrindt, der wahrscheinlich neuer Innenminister wird, davon nicht abrücken. Das kann er ja auch nicht, weil er jetzt auch erstmal sich in die Sache einarbeiten müsste, um zu sehen, ob das eine berechtigte Einschätzung ist. Politisch hat Frau Faeser damit erreicht, dass jetzt bei jeder Zeitungsmeldung, bei jeder Fernsehmeldung, die über die AfD kommt, immer der Zusatz hinzugefügt wird, die gesichert rechtsextremistische AfD. Und das ist etwas, was jetzt über Jahre hinweg laufen wird, diese Art von Medienkommunikation. Wenn die AfD klagt gegen diese Einstufung, und das wird sie wohl tun, nehme ich an, sollte sie jedenfalls unbedingt tun, dann dauert ein solches Verfahren wiederum einige Jahre, bis das durch alle Instanzen durch ist und vielleicht noch zum Bundesverfassungsgericht gehen muss, können 7 bis 10 Jahre vergehen. Und so lange wird in jeder Zeitungsmeldung die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Also da passiert etwas, was sich durch ständige Wiederholung einfrisst in die Hirne der Fernsehzuschauer, der Zeitungsleser, und die denken dann vielleicht gar nicht mehr drüber nach, ob das berechtigt ist, sondern das wirkt dann wie eine feststehende Tatsache. Und das ist also etwas, was Frau Faeser möglicherweise damit erreicht hat und erreichen wollte.
Zu dieser Klage, die AfD hat meines Wissens schon Klage erhoben. Ich möchte noch ganz kurz fragen, Sie haben sich auch ausgiebig mit der AfD auseinandergesetzt. Ich meine, dieser Zusatz gesichert rechtsextremistisch. Jetzt losgelöst von diesem Gutachten. Wie beurteilen Sie diese Partei? Es gibt ja doch eine beträchtliche Anzahl an Menschen in Deutschland, die ein mulmiges Gefühl haben, wenn sie an die AfD denken. Ist das berechtigt? Ist das für Sie völliger Quatsch? Wie würden Sie diese AfD einschätzen? Bewegt sich diese Partei auf dem Boden der Grundordnung oder ist sie da schon Zentimeter, Millimeter, meterweit drüber hinaus?
Also man muss sich doch mal vor Augen halten, was mit verfassungsfeindlichen Parteien gemeint ist. Welche Art von Parteien sollen verboten werden können? Da hatten wir in der Nachkriegszeit die Sozialistische Reichspartei. Das war wirklich eine Partei, die nationalsozialistische Bestrebungen fortsetzen wollte. Da hatten wir die Kommunistische Partei, die sich vorgestellt hatte, eine kommunistische Revolution letztlich in Deutschland auch durchführen zu können, die mit den Kommunisten in der DDR eng verbunden war. Also das waren Parteien, die wirklich eindeutig die Demokratie abschaffen wollten. Bei der NPD haben wir Tendenzen ge gehabt oder programmatische Ausrichtungen gehabt, die das Bundesverfassungsgericht auch zu Recht als verfassungsfeindlich festgestellt hat im Hinblick insbesondere darauf, wie das deutsche Staatsvolk verstanden wurde von der NPD. Aber all sowas sehe ich bei der AfD überhaupt nicht. Es gibt sicherlich Äußerungen von einzelnen AfD-Politikern, die ich überhaupt nicht billigen kann, die auch teilweise verstanden werden können, interpretiert werden können, in dem Sinne, dass dahinter doch eine Zielsetzung stehen könnte, die mit unserer Grundordnung unvereinbar ist. Das gibt es schon, aber es gibt keine antidemokratische Gesamttendenz in der AfD. Was das Demokratieprinzip angeht, ist nach allem, was ich weiß, die AfD eine Partei, die keines der konstituierenden Elemente der Demokratie in Frage stellt. Das Mehrheitsprinzip, die Chancengleichheit der Parteien, regelmäßige, freie und geheime Wahlen, den Grundsatz, dass also die Opposition die gleiche Chance haben muss, Mehrheit zu werden. Das alles wird nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, die AfD setzt sich wie zurzeit keine andere Partei in Deutschland, dass die Demokratie gestärkt wird, indem nach Schweizer Vorbild auch direktdemokratische Elemente in die Verfassung aufgenommen werden, damit die Wählerschaft die Möglichkeit hat, auch der Politik etwas entgegenzusetzen, wenn die Parlamentsmehrheit etwas macht, was mit dem politischen Willen der Mehrheit des Volkes nicht übereinstimmt. Also da ist überhaupt kein Problem zu sehen. Und das Einzige, was der Verfassungsschutz in seiner Pressemitteilung jetzt der AfD vorwirft, ist, dass sie sich angeblich gegen die Menschenwürdegarantie richten würde. Aber was hier vorgebracht wird in der Pressemitteilung, das ist viel zu dünn, um einen solchen Vorwurf zu belegen. Also dieser ethnisch-kulturelle Volksbegriff, so wie er von der AfD gehandhabt wird, ist da ungeeignet. Und wenn dann einzelne polemische Begriffe als angebliche Verstöße gegen die Menschenwürde aufgeführt werden, dann ist das auch ziemlich abwegig. Also in der Pressemitteilung steht ein konkretes Beispiel drin, nämlich dass die AfD oder po einzelne Politiker der AfD öfter von Messermännern oder Messermigranten sprechen. Ja, was ist denn daran menschenwürdewidrig oder beleidigend, wenn damit diejenigen gemeint sind, die als Einwanderer in Deutschland mit dem Messer Straftaten begehen? Das muss man doch kritisieren können und das muss man auch bezeichnen können. Aber was der Verfassungsschutz macht, ist, dass wenn jemand ein Wort in dieser Weise verwendet, dass er dann unterstellt, er wolle sämtliche Migranten als Messerstraftäter pauschalierend diffamieren. Und das sei dann ein Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie. Aber das ist, wenn man sich ansieht, in welchem Zusammenhang solche Äußerungen gemacht werden, unsinnig. Denn es geht doch immer, die tatsächlich stattfindende Messerkriminalität zu kritisieren und nicht pauschal jedem Einwanderer vorzuwerfen, dass er ein Messerkrimineller sei.
Der Verfassungsschutz sieht sich als Organ, das die Verfassung schützt. Das passiert ja, oder diese Einordnung passiert ja nicht aus bösem Willen, sondern in guten Absichten. Man will ja da nur Deutschland etwas zuliebe tun, indem man benennt, besagt, was nicht sein soll, was sich gegen den Staat richtet. Ist das überhaupt die Aufgabe des Verfassungsschutzes, eine Partei zu labeln mit gesichert rechtsextremistisch? Ist da der Auftrag verfehlt? Wie beurteilen Sie generell das Handeln dieses Verfassungsschutzes?
Organisationen einzuordnen Also zu beobachten, erstmal im Hinblick darauf, welche Ziele sie verfolgen, ob sie jetzt sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, das gehört schon zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes. Und da sind politische Parteien nicht ausgenommen. Das Problem ist aber, dass Bewertungen öffentlich mitgeteilt werden, und zwar gezielt in der Weise, dass eine politische Partei damit diskreditiert und im politischen Wettbewerb benachteiligt werden soll. Das ist ein Eingriff in die politische Willensbildung des Volkes, auch in die Chancengleichheit der politischen Parteien. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das dann mit den Grundrechten einer politischen Partei vereinbar ist. Wir haben ja in Deutschland das sogenannte Parteienprivileg. Das ist etwas, was sozusagen der Möglichkeit eines Parteiverbots in der Weise entgegensteht, als jetzt der Missbrauch dieser Möglichkeit, eine Partei zu hindern, im demokratischen Wettbewerb anzutreten, dass diese Möglichkeit eingeschränkt wird. Das Parteienprivileg bedeutet, über die Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheidet nur das Bundesverfassungsgericht. Und bevor das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit festgestellt hat, darf der Partei kein Nachteil unter Berufung auf die angebliche Verfassungswidrigkeit gemacht werden. Bis dahin muss die Partei vollkommen gleichberechtigt behandelt werden. Und genau diese Gleichberechtigung, die wird jetzt durchbrochen, wenn der Verfassungsschutz in den politischen Wettbewerb dadurch eingreift, dass er eine politische Partei als gesichert extremistisch labelt. Also schon unter dem Aspekt des Parteienprivilegs könnte man sagen, dass das nicht sein darf. Das ist aber unter Verfassungsjuristen umstritten. Und bis jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung auch gesagt, dass das Parteienprivileg die Regierung nicht hindert, öffentliche Bewertungen im Hinblick auf den extremistischen Charakter einer Partei zu machen. Sodass also, was ich jetzt sage, meine politische Auffassung ist, meine verfassungsrechtliche Auffassung ist, aber ich sage, es gibt auch Gegenauffassungen. Das ist also nicht sicher, dass mit dieser Begründung jetzt die AfD einen Prozess gewinnen wird. Nur man sieht jedenfalls, wo hier eine Problematik liegt. Der Verfassungsschutz, wenn er in die Öffentlichkeit tritt mit solchen Bewertungen, macht er sich automatisch zum politischen Akteur. Und das ist nicht seine Aufgabe. Es ist eigentlich in Deutschland haben wir eigentlich einen Trennungsgrundsatz. Wir trennen Verfassungsschutz und Polizei. Der Verfassungsschutz ist aus guten Gründen eigentlich beschränkt auf die Informationssammlung. Und er soll dann diese Informationen der Regierung zur Verfügung stellen, damit sie dann mit ihren Mitteln, zum Beispiel mit Hilfe eines Verbotsantrags, die Konsequenzen daraus ziehen kann. Aber er darf nicht selbst administrativ einschreiten, wie die Rechtsprechung das nennt. Er darf nicht in Rechte der betreffenden Partei in der Weise eingreifen, dass er deren Grundrechte einschränkt. Aber genau das macht es faktisch, indem es die Partei mit Mitteln der Informationstätigkeit, also mit Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Tätigkeit benachteiligt. Es ist ja so, dass nicht einfach sozusagen neutral das Ergebnis einer Sachverständigenbeurteilung der Öffentlichkeit mitgeteilt wird, sondern diese Information der Öffentlichkeit hat auch nach dem Selbstverständnis des Verfassungsschutzes die Zielsetzung, die betreffende Partei zu bekämpfen. Es ist ein Instrument der Bekämpfung einer vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich angesehenen Organisation. Und dieser Schritt zur Bekämpfung, der ist eigentlich ein Fremdkörper in unserem demokratischen System. Bekämpfung darf es erst geben, wenn vorher das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Oder zumindest auf der Ebene der Verwaltungsgerichte kontrolliert worden ist, ob das, was man sozusagen als Sanktion gegen die Partei verhängt, auch berechtigt ist.
Wäre das früher denkbar gewesen? Wie hat sich dieser Verfassungsschutz, diese Behörde in den vergangenen Jahren entwickelt? Hat man sich da vermehrt in die Politik eingemischt? War das immer schon so? Wie sehen Sie so diese Entwicklung des Verfassungsschutzes?
Also der Verfassungsschutz hatte früher auch schon die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu treten, insbesondere mit dem Verfassungsschutzbericht, der einmal im Jahr veröffentlicht wird. Das ist auch im Gesetz so vorgesehen. Aber die Spitze des Verfassungsschutzes war eigentlich politisch doch immer ziemlich zurückhaltend. Erst seit Haldenwang Präsident des Verfassungsschutzes geworden ist, inzwischen ist das ja nicht mehr, ist der Verfassungsschutz dazu übergegangen, wirklich aktive Einmischung in die Tagespolitik zu betreiben. Haldenwang hat ja sogar die Auffassung vertreten, es gehöre zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes, die Umfragewerte der AfD zu senken. Das muss man sich mal vorstellen. Das halte ich für vollkommen abstrus, undemokratisch und auch rechtsstaatswidrig. Und wenn man aber dieses Zitat von Haldenwang sich in Erinnerung ruft, dann könnte auch das ein Grund für den Zeitpunkt der jetzigen Veröffentlichung sein. Denn wie Sie wissen, die AfD bewegt sich von einem Umfragehoch zum nächsten und insofern dient die Veröffentlichung dieser Bewertung natürlich jetzt auch dazu, die Umfragewerte der AfD wieder runterzubringen. Das ist etwas, was die Aufgabe der anderen Parteien, der Gegner der AfD wäre. Die Regierung muss sich anstrengen, die muss was dafür tun, dass die Bürger von der Regierungspolitik wieder überzeugt sind und dass sie meinen, das ist ja toll, was unsere Regierung macht, da brauchen wir nicht mehr aus Protest die AfD zu wählen. So muss das laufen. Aber mit hier einen Nachrichtendienst, den Inlands Geheimdienst, wie man ihn auch nennen könnte, einzusetzen, um eine Partei zu diskreditieren, das ist wirklich mit Grundgedanken des Demokratieprinzips nicht vereinbar.
Die AfD klagt jetzt, das haben wir vorhin gesagt, klagt jetzt gegen diesen Einordnungsentscheid. Wie schätzen Sie diese Klage ein? Ist die aussichtslos? Hat man da eine Chance? Wie schätzen Sie das
Ja,
ein
also
aus staatsrechtlicher Sicht?
wie ein Gericht entscheidet, kann man nie vorher wissen. Die Erfahrungen mit den Verwaltungsgerichten in Sachen Verfassungsschutz sind nicht immer ermutigend. Wir haben gesehen, dass Verwaltungsgerichte bis zu einem gewissen Grade auch ziemlich abstrusen Argumentationen des Verfassungsschutzes gefolgt sind und diese gebilligt haben. Insbesondere was die Verwendung des ethnisch-kulturellen Volksbegriffs angeht. Insofern kann man wirklich nicht wissen, was dabei rauskommt. Nur im Unterschied zu den bisherigen Gerichtsurteilen ist es so, dass in der jetzigen Situation die Anforderungen an die Rechtfertigung dessen, was der Verfassungsschutz da gemacht hat, sehr viel größer sind als bisher. In den bisherigen Fällen ging es um die Einstufung als Verdachtsfall. Als Verdachtsfall kann eine Organisation aber schon dann eingestuft werden, wenn es lediglich Anhaltspunkte dafür gibt, dass sie verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Wenn aber der Verfassungsschutz jetzt behauptet, die AfD sei gesichert verfassungsfeindlich, dann muss der Verfassungsschutz auch beweisen, dass die Partei tatsächlich verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Dann reicht es auch nicht aus, dass es einzelne Politiker innerhalb der AfD oder einzelne Strömungen in der AfD gibt, die möglicherweise verfassungsfeindliche Ziele vertreten, sondern dann muss bewiesen werden, dass die Partei in ihrer Gesamtheit diese Zielsetzung vertritt und dass die Gerichte das absegnen werden, was der Verfassungsschutz jetzt behauptet. Das halte ich doch für zumindest sehr, sehr zweifelhaft. Also nach meiner Auffassung müsste die Klage Erfolg haben, immer vorbehaltlich des geheim gehaltenen Gutachtens. Was da drin steht, wissen wir ja noch nicht. Wenn da also nichts überraschend Neues drin steht, meine ich, dass die Klage Erfolg haben müsste.
Und Sie glauben auch nicht, dass da die Gerichte aufgrund der politischen Strömung, der politischen Aktualitäten irgendwie getrieben urteilen können? Also Sie glauben diese Gerüchte, dass die auch die Justiz völlig verpolitisiert sei. Sie glauben da, das sei noch nicht so weit vorgeschritten oder hanebüchen, das werde unabhängig juristisch richtig entschieden.
Ich bin immer noch ein Verfassungsrechtler, der in den Rechtsstaat vertraut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass unsere Richter an den Verwaltungsgerichten oder am Bundesverfassungsgericht alle durch die Bank parteipolitischen Präferenzen folgen, sondern die meisten Richter nehmen ihre Aufgaben in richterlicher Unabhängigkeit so wahr, wie es vorgesehen ist. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass natürlich auch Richter Menschen sind, die sich in einem gesellschaftlichen Umfeld bewegen und leben, das politisch geprägt wird durch das, was in den Medien jeden Tag transportiert wird. Und sowas wie ein propagandistisches Dauerfeuer, das mit jeder Erwähnung der AfD gesagt wird, gesichert verfassungsfeindlich. Das führt doch dazu, dass sehr viele Menschen automatisch davon ausgehen, dass die AfD tatsächlich extremistisch ist. Ich sehe das sogar bei etlichen meiner Kollegen, die als Verfassungsrechtler eigentlich doch ein geschärftes Problembewusstsein haben müssten. Und erstmal selbst sich Gedanken darüber machen müssten, welche Argumente es eigentlich für diese Bewertung gibt. Aber die gehen einfach davon aus, dass es so ist, weil es in den Medien immer gesagt wird. Und natürlich wird kein Richter jetzt beim Bundesverfassungsgericht oder auch an den Verwaltungsgerichten einfach nur deshalb, weil in den Medien etwas so transportiert wird, auf dieser Basis sein Urteil fällen. Aber wenn das gesellschaftliche Klima insgesamt in eine bestimmte Richtung läuft, das lässt Richter auch nicht völlig unbeeindruckt. So würde ich das etwa sehen.
Noch eine kleine Klammerbemerkung. Wie finden Sie eigentlich dieses Wort, dass etwas gesichert ist? Werden Sie da instinktiv hellhörig oder kann das überhaupt sein?
Naja, es ist ja so, zu sagen, dass etwas gesichert sei, also das hört sich so an wie bewiesen. Das kann ja, damit es einen irgendwie objektiven Aussagegehalt hat, nur eine unabhängige Instanz feststellen. Also ein Gericht etwa, das darüber entscheidet. Der Verfassungsschutz gibt aber diese Bewertung in eigener Sache ab. Er sagt also über sich selbst, dass er etwas für gesichert hält. Er sagt, dass er selbst der Überzeugung sei, dass die AfD solche Ziele verfolgt. Aber das ist ja etwas anderes, wenn die eine Partei sagt, wir sind überzeugt, dass das so und so ist. Und die andere Partei, die AfD kann genauso sagen, wir sind gesichert demokratisch. Ja, was sagt denn das? Das sagt, dass sie selbst davon überzeugt sind, demokratisch zu sein und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Da steht jetzt dann sozusagen Meinung gegen Meinung. Das, was der Verfassungsschutz hier als gesichert verfassungsfeindliche Einstufung veröffentlicht, ist nichts anderes als eine Meinungsäußerung des Verfassungsschutzes. Mehr an Objektivität ist da einfach nicht drin, auch wenn es sich auf ein internes Gutachten stützt.
Eine auswärtige Meinungsäußerung kam aus Amerika. Außenminister Rubio hat gesagt, in Deutschland er sei auf dem Weg zu einer, da herrsche eine verdeckte Tyrannei. Ist das aus Ihrer Sicht, Sie haben auch schon die demokratischen Aspekte dieser Einschätzung da erwähnt, ist das aus Ihrer Sicht aus der Luft gegriffen? Ist das überspitzt? Hat es einen Kern, einen Funken Wahrheit? Wie würden Sie diese Einschätzung der verdeckten Tyrannei von Rubio einschätzen?
Also das ist jetzt ein Begriff, den ich nicht verwenden würde. Das ist eine überspitzte polemische Äußerung.
Und ist Deutschland, wenn Sie diese demokratische, ja, die Demokratie Deutschlands aktuell einschätzen würden, sehen Sie da die Demokratie in Gefahr? Das war ein Top-Thema des Wahlkampfes. Die Demokratieschützer wollten die Demokratie bewahren. Oder ist man da, kommt man da langsam, aber sicher auch eine falsche Schiene auf autoritär, gibt es da autoritäre Tendenzen? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn wir über Verfassungsschutz reden, dann ist es ja auffällig, dass der Verfassungsschutz immer nur Oppositionsparteien beobachtet. Ich habe noch nie eine Äußerung des Verfassungsschutzes gehört, gelesen, wo der Verfassungsschutz irgendwelche Äußerungen von Regierungspolitikern als Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen bewertet. Also die Regierungspolitik ist gar nicht auf dem Schirm des Verfassungsschutzes. Und es gibt natürlich einiges, was man sich da durchaus ansehen könnte. Wir haben in den letzten Jahren doch Tendenzen in der Regierungspolitik, insbesondere auch bei Nancy Faeser, gesehen, die sehr stark sich gegen die Meinungsfreiheit richten, natürlich nicht gegen die Meinungsfreiheit als solche, aber die darauf abzielten, die Meinungsfreiheit doch viel stärker einzuschränken, als es mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und das ist etwas, was auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung betrifft. Denn die Meinungsfreiheit ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Demokratieprinzips.
Was sind da vielleicht so Beispiele, wenn Sie an Nancy Faeser denken? Was sind da meinungseinschränkende Beispiele, die vielleicht sogar verfassungsfeindlich sein könnten?
Naja, eine Verfassungsfeindlichkeit ergibt sich nie aus einzelnen Beispielen, aber ja, einzelne Beispiele können Anhaltspunkte dafür sein. Mir fällt etwa ein, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Nancy Faeser war oder ihre Kollegin Paus, die gesagt hat, man müsse Meinungsäußerungen auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle bekämpfen und man müsse bei denen, die ihrer Auffassung nach sich hier gegen unsere Grundordnung richtet, mit Meinungsäußerungen jeden Stein umdrehen. Also das macht man, macht die Kriminalpolizei, wenn Gewaltverbrechen vorliegen. Und bei Meinungsäußerungen so vorzugehen, das scheint mir zumindest äußerst unverhältnismäßig zu sein. Was daraus geworden ist, konnte man dann ja beobachten, bei diesen Aktionen, wo die Staatsanwaltschaft und die Polizei morgens um 6 bei Bürgern vor der Tür stehen und eine Hausdurchsuchung machen wollen, wegen irgendeines blöden Internetposts. Da ist nicht die Verfassungsordnung gefährdet. Da lag in manchen Fällen nicht mal eine Straftat, eine geringfügige Straftat vor. Und dann eine solche Aktion. Und das dient der Einschüchterung. Und die Demokratie lebt davon, dass alle Bürger sich frei und ohne Angst vor staatlichen Maßnahmen äußern können. Und wer eine Politik der Einschüchterung gegen unbequeme Meinungsäußerungen verfolgt, der macht etwas, was Grundgedanken der Demokratie widerspricht.
Besorgt Sie diese Tendenz? Besorgt Sie diese Tendenz, Herr Mursik?
Natürlich ist das eine besorgniserregende Tendenz. Und wir haben allen Anlass in Deutschland, uns für die Meinungsfreiheit stark zu machen, zumal diese freiheitsfeindliche Tendenz ja von der EU auch befördert wird. Denn dieser Digital Services Act, der dient ja dazu, die Zensur im Internet, ob das jetzt Zensur im verfassungsrechtlich präzisen Sinne ist oder nicht, spielt weniger eine Rolle. Aber das Herausfiltern von Meinungsäußerungen aus dem Internet voranzutreiben, wobei es eben nicht einfach nur um Straftaten geht. Das ist ja in Ordnung. Straftaten müssen auch im Internet verfolgt werden. Aber da geht es eben oft um das, was unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegt und was Politiker wie Faeser und Paus auch verfolgen wollen. Solche Äußerungen, die einfach mit so schwammigen Begriffen wie Hass und Hetze charakterisiert werden oder mit dem Begriff der Desinformation, das ist alles etwas, was sich gegen die politischen Gegner richtet. Aber was die eigene Seite macht, ist nie Hass und Hetze und ist nie Desinformation, auch dann nicht, wenn es nachweislich falsch ist.
Entschuldigung, ich will da nicht einen Riesenfass aufmachen, aber es ist hochinteressant, was Sie sagen. Ist das eigentlich Brüssel, also die Institution in Brüssel, die da treibend voranschreiten, oder inspiriert Berlin Brüssel und quasi, es geht eigentlich eher von Deutschland aus, diese Zensur. Ja, diese Zensuraffinität, wo man eingreift in die Meinungsäußerungsfreiheit, wer ist da Vorreiter, Berlin oder Brüssel?
Das ist schwer zu sagen. Man hat den Eindruck, dass es sich so wechselseitig aufschaukelt. Deutschland ist ja mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorangegangen. Dann hat die EU diesen Digital Services Act erlassen, der sich so an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz orientiert hat. Dann wird von Deutschland schon wieder eine Verschärfung des Digital Service Acts verlangt. So geht das hin und her. Also die arbeiten beide zusammen, Brüssel und Berlin.
Letzte Frage: Wie kann man sich da dagegen wehren? Wie kann man sich quasi frei machen? Wie kommt vor allem Deutschland wieder zurück auf den demokratischen, auf den rechtsstaatlichen, auf den liberalen Pfad?
Ja, es kommt auf das an, worum es konkret geht. Es gibt einige Probleme, bei denen ich immer noch hoffe, dass die Rechtsprechung in Deutschland uns hilft. Es gibt andere Probleme, da hilft nur ja, aktive Öffentlichkeit. Also, dass Sie als Journalist, dass die Medien überhaupt Problembewusstsein hierfür entwickeln und das in der Öffentlichkeit als Problem darstellen, was hier passiert an Einschränkungen der Meinungsfreiheit, um dann die Menschen wachzurütteln, ihrerseits auch dagegen zu protestieren. So kann man dann hoffen, dass die augenblicklich, was Meinungsfreiheit angeht, doch tatsächlich vorhandene autoritäre Tendenz wieder zurückgedrängt wird.
Und sind Sie optimistisch, dass das gelingt?
Ja, also man muss sozusagen, um sich selbst zu kräftigen, Optimist sein. Sonst würde man ja gleich die Flinte ins Korn werfen. Ja, Also wie groß die Chancen sind, dass das gelingt, kann ich nicht realistisch einschätzen, aber versuchen muss man es.
Herr Professor Mursli, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.